Wissenschaft im Brennpunkt.
When people look at it, it looks crazy. That's a very natural thing.
Am 6. August 2012 erreicht Curiosity den Mars.
It is the result of reasoned engineering thought.
Mit 2,5 Milliarden Dollar, der teuerste, schwerste und fähigste Rover, der jemals dort gelandet ist. Das wichtigste Ziel? Der Nachweis von früher geflossenem Wasser. Der ist zu diesem Zeitpunkt bereits vielfach gelungen.
Also, da muss man mal ganz ehrlich sein, diese Meldungen kommen alle halbes Jahr, ja, dass wieder Wasser entdeckt worden ist und wieder Wasser, ja.
Und längst planen die Raumfahrtnationen neue Sonden.
Ja, also, das ist richtig. Die NASA macht damit sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und übertreibt das vielleicht von Zeit zu Zeit.
Rot und tot. Was Neues vom Mars? Von Karl Urban.
Der Mars ist der 4. Planet des Sonnensystems und Nachbar der Erde. Mit Beginn des Raumfahrtzeitalters bekam er erstmals Besuch. Eine Raumsonde folgte der nächsten. Allein in den letzten 20 Jahren 11 kreisende Satelliten und Lander. Sie sammelten Unmengen von Daten über den roten Planeten. Walter Götz kennt sich aus in diesen Datenbergen. In seinem winzigen Büro am Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung steht neben hohen Papierstapeln ein Globus.
Mars ist ja im Wesentlichen rot oder rotbraun, entsprechend der Farbe von Eisenoxiden. Aber dieser Mars ist kunterbunt, weil er eine Höhenkarte darstellt.
Walter Götz ist als teilnehmender Wissenschaftler dabei, als Curiosity vor 3 Jahren ankommt. Follow the water, die Leitfrage. Seitdem also folgt Curiosity dem Wasser.
Gale ist hier unterhalb des Elysium-Komplexes, genau hier, mit dem Zentralberg.
Auf seinem Globus zeigt Götz, wo genau Curiosity aufsetzte. Der Gale-Krater ist auffällig, gut 150 Kilometer im Durchmesser. Mittendrin liegt ein Berg aus geschichteten Ablagerungen, in dem Geologen lesen können wie in einem Geschichtsbuch. Aber den Berg hat der Rover gerade erst erreicht, ganze 3 Jahre nach seiner Landung.
Wir müssen auch noch eine große Dünenkette überwinden. Es gibt so dunkle Dünen, die den Zentralberg umschließen und da gibt es verschiedene Lücken. Und das ist einer der Gründe, warum wir zuerst ein ganzes Stück, nämlich 10 Kilometer gefahren sind, um da so eine Lücke zu finden, um dann durch die Dünen hindurchzufahren und den Berg hinauf.
Die Primärmission endete bereits im August 2014. Curiosity's Räder sind heute von der strapaziösen Fahrt über spitze Steine der Ebene so durchlöchert, dass er nur noch rückwärts fährt. Ungeduldig will Walter Götz darüber noch nicht werden.
Nein, es kommen ständig neue Entdeckungen, neue Beobachtungen, neue Überraschungen. Also da geht nichts zu langsam.
Die richtige Routenplanung eines Mars-Rovers ist nur eine Herausforderung der äußerst ambitionierten Marsforschung der Gegenwart. Die sucht nämlich nicht nur nach urzeitlichen Spuren für fließendes Wasser. Marsforschern geht es um eine größere Frage. Kann auf dem Mars Leben entstanden sein und hat es gar bis heute durchgehalten? Giordano Bruno denkt im 16. Jahrhundert erstmals über Leben auf anderen Planeten nach. 1877 zeichnet der Astronom Giovanni Schiaparelli die Marsoberfläche mit parallelen, geraden Linien. Schiaparelli ist Italiener. Seine Canali, wie er sie nennt, stehen in der englischen Übersetzung sowohl für natürliche Wasserstraßen als auch für künstlich angelegte Bewässerungskanäle. Sollte intelligentes Leben diese Kanäle gebaut haben? Eine ganze Generation von Forschern wächst mit dieser ungeklärten Frage auf. Erst der Besuch einer Raumsonde sorgt für Ernüchterung. Das Pendel schlägt um. Vom vermeintlich belebten zu einem trockenen und toten Mars.
Die ersten Missionen der NASA zeigten uns vor allem eines. Die Oberfläche war so kraterzerfurcht wie der Mond.
Als junger Forscher hat Michael Carr während des Apollo-Programms die sprichwörtlichen Mondlandschaften studiert und wendet sich jetzt hoffnungsvoll dem Mars zu. Er ist dabei, als die Raumsonde Mariner 9 ab 1971 den Mars umkreist und mit spektakulären Bildern den Fantasien wieder Nahrung gibt.
Bald sahen wir all das, wofür der Mars heute steht. Diese riesigen Vulkane, Hinweise auf große Fluten, die Polkappen, Flusstäler. Am heftigsten wurden diese riesigen Fluten diskutiert, die es gegeben haben muss. Die haben uns wirklich überrascht.
Klar ist zu diesem Zeitpunkt, flüssiges Wasser kann es auf dem Mars von heute nicht geben. Die durchschnittliche Lufttemperatur liegt bei minus 50 Grad Celsius. Die Atmosphäre 200 Mal dünner als die der Erde. Der Luftdruck so niedrig, dass Wasser sich an der Marsoberfläche nicht halten könnte. Zwar besitzt der Mars Polkappen und darin lagert Wassereis. Aber selbst aufgetaut kann es nicht so immense Fluten hervorgerufen haben, wie die Flusstäler nahelegen. Trotzdem sucht die NASA zunächst weiter nach Leben, mit einer Mission, die den Namen von Eroberern trägt. Viking. Zwei der vier Viking-Sonden setzen auf, um gezielt nach molekularen Spuren lebender Organismen zu suchen.
Die Viking-Länder sind in sehr steinigen Lavaebenen gelandet. Große Fluten müssen sie einst ausgespült haben. Die ersten Ergebnisse schienen ziemlich spannend.
Die biologischen Versuche von Viking bringen hingegen wenig. Drei Experimente an Bord, die Stoffwechselprodukte des vermuteten Marslebens nachweisen sollen, schlagen fehl. Ein viertes Experiment liefert zwar positive Ergebnisse, die aber bleiben umstritten. Für zwei Jahrzehnte kommt die US-Marsforschung zum Erliegen. Die ersten Missionen hinterlassen ein widersprüchliches Bild des roten Planeten. Der Mars ist eine scheinbar tote Welt voller rostroter Staubwüsten. Die Oberfläche übersät von Kratern, die einschlagende Meteoriten dort in den letzten 4 Milliarden Jahren hinterlassen haben. Krater, die auf der Erde innerhalb weniger Jahrtausende durch Wasser erodiert wären. Trotzdem gibt es Flusstäler auf dem Mars, die jede irdische Dimension sprengen. Allein der Canyon Valles Marineris ist mit 4000 Kilometern so lang wie die Vereinigten Staaten. Dazu gibt es gewaltige Vulkane. Der höchste unter ihnen ist Olympus Mons und der ragt gut 21 Kilometer über das mittlere Höhenniveau des Planeten hinaus. Mars-Veteran Michael Carr zerbricht sich darüber bis heute den Kopf.
Die schiere Größe der Vulkane und dieser Flusstäler ist wirklich verwunderlich. Warum bewegen sich die geologischen Strukturen auf dem Mars auf einer so großen Skala?
Nach mehreren Fehlschlägen starten die USA ihr Marsprogramm schließlich neu. Zwischen 1997 und 2007 verachtfacht sich das Budget für die US-Marsforschung von kaum 90 auf gut 700 Millionen Dollar pro Jahr. Alle 2 Jahre machen sich neue Raumsonden auf zum Mars. Sie liefern nicht nur immer genauere Fotos. In den ersten detaillierten Höhendaten finden Forscher auffällige Hügelketten. Diese Hügel scheinen über tausende Kilometer exakt gleich hoch zu sein. Für die Forscher die Küstenlinien eines alten Ozeans, soweit man das aus dem Orbit beurteilen kann. »1997 bricht das Zeitalter der Rover an. Gleicht das erste winzige Fahrzeug Sojourner noch einem Spielzeug, landen 7 Jahre später mit Spirit und Opportunity 2 stattliche, 180 Kilogramm schwere Robotergeologen. Sie sind dafür ausgerüstet, die Beschaffenheit des Gesteins und seinen früheren Kontakt mit Wasser zu erkunden. Spirit nimmt dazu den Gusev-Krater unter die Lupe. Aus dem Orbit hatte der wie ein ausgetrockneter See ausgesehen. Was Spirit vor Ort findet, ist aber eher eine Geröllebene mit viel Basalt, ein vulkanisches Gestein.
When we got there, it was a tremendous disappointment because there was no evidence of lake beds there.
Wir waren sehr enttäuscht, weil es überhaupt keine Anzeichen für einen ausgetrockneten See gab.
Monate später findet Spirit im Gestein eines Hügels dann doch mehr. Hinweise, dass an dieser Stelle etwas Thermalwasser aus der Tiefe aufgestiegen ist. Es waren wohl spärliche, von Vulkanen erwärmte Quellen und nicht, wie erhofft, reißende Fluten.
Opportunity landed on some layered sediments.
Der Zwillingsrover Opportunity landete dafür direkt auf geschichteten Sedimenten. Und die haben wir direkt als wasserhaltige Minerale identifiziert. Das war die absolute Bestätigung dafür, dass Wasser einmal auf der Oberfläche aktiv gewesen sein muss.
Spätere Analysen zeigen, dass rund um die Landestelle von Opportunity vor Jahrmilliarden eher kleine, salzhaltige Tümpel existiert haben. Vielleicht für einige Jahrtausende, bevor sie wieder austrockneten. Hinweise darauf, wie die immensen Flusstäler gegraben wurden, Fehlanzeige. Doch die NASA verbuchte die Ergebnisse als sensationellen Erfolg.
Marsforscher wringen Wassergeschichte aus dem Fels. Opportunities Landeplatz war regendurchnässt.
Ja, also, das ist richtig. Die NASA macht damit sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und übertreibt das vielleicht von Zeit zu Zeit.
Bei aller Übertreibung. Die Erfolge der letzten Jahre will der Göttinger Walter Goetz nicht schmälern.
We found a nice flat place. We're coming in ready for Skycrane.
Die richtige Auswahl eines Landeplatzes ist kein einfaches Geschäft, wenn dafür nur Satellitenbilder verwendet werden können.
Skycrane has started. Descending at about 0.75 meters per second as expected.
Bei der Landestelle des neuesten Rovers, Curiosity, dem Gale-Krater, sei die NASA besonders sorgfältig vorgegangen.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Gale hat keinen Ausfluss, aber Gale hat verschiedene Flusssysteme, die Sedimente rein transportiert haben in den Gale-Krater. Und natürlich haben wir die Signatur der Mineralogie. Wir haben wässrige Verwitterungsminerale im Gale-Krater, das wissen wir von den Orbiter-Missionen, insbesondere von dem Instrument CRISM an Bord von Mars Reconnaissance Orbiter.
Wasser muss also zwingend in den Gale-Krater hineingeflossen sein. Der Rover bestätigt die Satellitendaten nach seiner Landung fast sofort. Er findet gerundete Kieselsteine. Auf der Erde entstehen die nur, wenn sie über Kilometer im Wasser mitgetragen und dabei abgeschliffen werden.
Curiosity. Sensationelle Fotos von Flusskieseln in altem Flussbett.
Später machen die Kameras des Rovers am Kratergrund flache Gesteinsschichten aus feinem Tonstein aus. Chemische Untersuchungen bestätigen, der Ton war einmal das Bett eines Sees. Und das Wasser sogar pH-neutral. Also keine ungastliche Salzbrühe, sondern durchaus wohlschmeckend.
Curiosity. Auf dem Mars könnte noch heute Leben schlafen. Mars. Millionen Jahre lang gab es flüssiges Wasser.
In den letzten 3 Jahren hat Curiosity die Landschaft und Gesteine am Wegesrand untersucht. Mit einer Genauigkeit, die aus dem Orbit gar nicht möglich gewesen wäre. Doch rechtfertigt das den immensen Aufwand? Einen Rover mit einem Massenspektrometer, einem Gaschromatographen und einem Laserspektrometer an Bord? Ernst Hauber arbeitet am Berliner Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR. Er zögert.
Also um von einer richtigen Revolution in unserem Wissen bezüglich des Mars zu reden, ist es meines Erachtens noch zu früh. Da hat Curiosity jetzt noch nichts geliefert, was wir nicht schon mehr oder weniger angenommen haben von anderen Rover-Missionen und auch basiert auf unseren Beobachtungen aus dem Orbit.
Zurückhaltend ist Hauber wohl auch deshalb, weil eine Grundfrage der Marsforschung bis heute unbeantwortet ist. Es gibt tausende Hinweise auf fließendes Wasser. Dafür braucht es milde Temperaturen. Doch kein Planetologe kann bisher schlüssig erklären, wie der Mars vor 3,7 Milliarden Jahren überhaupt warm gewesen sein kann. In einer Zeit, als die junge Sonne noch 30% schwächer war als heute und somit die Marsatmosphäre noch weniger wärmte, als sie es heute tut.
Also gute Frage.
One of the most puzzling things with respect to these valley networks is the climate.
Yeah, ich war nicht da. Ich hab's nicht.
Well, I think these are all very open questions.
Habe ich jetzt keine Antwort drauf.
Also das ist eins der großen Rätsel.
Ja, klar. Also mit Sicherheit.
Das Paradox der schwachen jungen Sonne wurde schon vor 40 Jahren vom US-Planetologen Carl Sagan formuliert. Und es ist in gewisser Weise die Sinnfrage der Marsforschung. Entweder der Mars war niemals wirklich warm und erdähnlich und die Hinweise auf reichlich Wasser sind schlicht falsch, oder das Wasser konnte irgendwie auch auf dem kalten Mars fließen.
Möglichkeit 1. Der Mars hatte nie viel Wasser.
Es gibt nicht viele Planetologen, die die Idee eines ehemals wasserreichen Mars ganz ablehnen. Einer von ihnen ist Giovanni Leone an der ETH Zürich, ein junger Außenseiter seines Fachs. Im Jahr 2013 verfasste er einen wissenschaftlichen Fachartikel mit einer provokanten These. Der größte Canyon des Sonnensystems, Valles Marineris und viele andere auffällige Täler auf dem Mars, seien ohne Zutun von Wasser entstanden und stattdessen von flüssiger Lava ausgespült worden.
How can be possible that in this point exactly?
Wie kann es sein, dass das Wasser aller Mars-Epochen sich in einem Punkt konzentrierte? Um die Schlucht Valles Marineris einzuschneiden, noch dazu so nah an der Flanke eines Vulkans.
Especially on the slope of a volcano.
Die von den Rovern gefundenen Hinweise auf ehemals flüssiges Wasser hält Leone für schlüssig. In Form kleiner Pfützen und Bäche. Aber Leone fehlt der Beweis, dass es jemals gigantische Mengen davon auf dem Mars gab.
We have to see on the map the size of these findings.
Die Funde müssen wir uns auf einer Karte ansehen. Das sind winzige Tümpel verglichen mit den vielen tausend Kilometern an Lava.
Compared to these thousands and thousands of kilometers of lava.
Leones Argument besticht. Denn Vulkane spielten in der geologischen Geschichte definitiv eine wichtige Rolle. Und vermeintliche Flusstäler gibt es auch auf dem Mond, die in Ermangelung einer Atmosphäre nur durch flüssige Lava ausgespült worden sein können. Noch fehlt Leone die Überzeugungskraft. Harald Hiesinger etwa von der Universität Münster widerspricht. Er ist Verfechter eines früheren Marsozeans und vor allem Experte für den Mond.
Also ich möchte jetzt über die Arbeit von einem Kollegen nichts sagen, ja, aber ich persönlich bin da sehr skeptisch. Und ich meine, wir sehen große Eiskappen auf dem Mars, wir sehen diese Flusssysteme. Phoenix hat Eis innerhalb der wenigen paar Zentimeter unterhalb der Oberfläche entdeckt. Ja. Also für mich ist die logische Schlussfolgerung, dass es auf dem Mars Wasser gegeben hat.
Möglichkeit 2. Das Wasser floss auf dem kalten Mars.
Wenn die gewaltigen Fluten auf einem kalten Mars geflossen sind, müssen Forscher eines erklären. Wie kann das Wasser flüssig gewesen sein, wenn die Temperatur meist unter dem Gefrierpunkt lag und der Luftdruck extrem niedrig war? James Head von der Brown University in Rhode Island war lange Zeit Anhänger des warmen Mars und sogar einer der wichtigsten Befürworter eines ausgedehnten Marsozeans. Vor wenigen Jahren kam er ins Zweifeln. Heute verfolgt er eine andere Idee. Die Flüsse strömten vielleicht unter riesigen Gletschern hervor, die große Teile des Planeten zeitweise bedeckt haben könnten. Um diese Idee zu überprüfen, verbrachte Head mehrere Monate in den Trockentälern der Antarktis, die zu den kältesten Orten der Erde gehören.
It's pretty amazing. You can get rivers down there, even though the mean annual temperature is minus 20 centigrade.
Es war ziemlich erstaunlich. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt dort bei minus 20 Grad Celsius. Über Null steigt das Thermometer höchstens mal eine Stunde am Tag. Und trotzdem haben sich immer wieder dünne Kanäle gebildet, die ganz so aussahen wie jene auf dem Mars. Es klingt vielleicht widersprüchlich, aber selbst tief im Eis kann immer wieder Schmelzwasser entstehen. Und das kann Flusstäler einschneiden.
So umstritten wie die Frage nach den großen Flusstälern und dem Wasser ist, ringen vor allem die Marsforscher hinter Curiosity noch mit einem anderen Problem. Sie würden mit dem Rover gerne organische Moleküle nachweisen und verzweifeln daran. DLR-Forscher Ernst Hauber.
Die eigentliche Mission von Curiosity ist ja auch nicht, Spuren von Wasser zu finden. Die haben andere Missionen auch schon gefunden. Sondern es ist ja eigentlich ziemlich klar, sie wollen organische Moleküle finden. Dafür haben sie ihr kompliziertestes und teuerstes Instrument gebaut, das sogenannte SAM, Sample Analysis on Mars. Und ich denke, erst wenn das der Fall wäre, würde man von einer wirklichen Zeitenwende in der Marsforschung reden.
Leben braucht nicht nur flüssiges Wasser. Es braucht auch chemische Bausteine. Komplexere organische Moleküle wie Aminosäuren ließen sich auf dem Mars aber bis heute nicht finden. Dabei sollte es die auf dem Mars geben. Denn organisches Material reist auf vielen Kometen und Asteroiden durchs Sonnensystem, erzählt Fred Goßmann vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung.
Einerseits wäre es total schrill, wenn es da nicht wäre, weil man ja weiß, wie viele Meteoriten runterfallen und dass die was enthalten. Also da muss irgendwann was vom Himmel gefallen sein. Wenn es weg ist, ist auch das interessant. Verdammt nochmal, wieso? Was oxidiert mir den Krempel so weg, dass ich nicht wiederfinde? Aber ich bin mir nicht sicher. Also die Publikationen sind immer so ein bisschen vorsichtig, wo man dann sagt, ja, wir haben da was gesehen, aber das könnte Kontamination so viel und mitgebrachter Dreck so viel und in der Summe dann aber doch nicht und am Ende ist wahrscheinlich Organik da. Aber so richtig einzigartige organische Materie auf dem Mars, da ist noch was zu holen, glaube ich.
Schon in den 70er Jahren weisen die Viking-Lander nicht wie geplant organisches Material nach, als sie den Staub an Bord erhitzen und dann spektroskopisch untersuchen, sondern nur eine merkwürdige Chlorverbindung. Erst im Jahr 2007 findet der NASA-Lander Phoenix dann die Erklärung. Zersetzung. Die Sonde entdeckt aggressive Salze der Gruppe der sogenannten Perchlorate im Marsstaub.
Also Chlor-sauerstoffhaltige Verbindungen. Für Blöde, das ist wie Salpeter im Schwarzpulver. Wenn man das Zeug heiß macht, dann macht das wuff. Und man sieht eben von der Kohlenstoffchemie nicht mehr allzu viel. Und da kam eine interessante Diskussion auf, wie man dann sagte, ja okay, das, wenn das wirklich so ist, dieses Perchlorat ist da überall und Kohlenstoffchemie auch, dann ist vielleicht die Methode, das Zeug aufzuwärmen und zu hoffen, dass da was rausdampft, gar nicht so geschickt, um zu untersuchen, aus was das Gelump eigentlich besteht.
Für Curiosity kommt diese Erkenntnis zu spät. Der Rover ist zu diesem Zeitpunkt längst im Bau. Zwar hat er hochgenaue Sensoren für organische Moleküle an Bord, die aber vorher den Marsstaub auf 1000 Grad Celsius erhitzen und organische Moleküle so noch vor ihrem Nachweis zerstören. Der komplexe Rover stößt an seine Grenzen. Die Suche nach organischem Material oder gar Leben hat die NASA vorsorglich gar nicht zum wichtigsten Ziel von Curiosity erklärt. Dafür entwickeln deren Ingenieure längst einen Nachfolger. Im Jahr 2020 soll ein neuer US-Rover zum Mars starten, der wie Curiosity fast eine Tonne wiegt. Zum ersten Mal seit fast 50 Jahren setzt sich die NASA ein wirklich ehrgeiziges Ziel. Auch Europas Raumfahrtagentur gibt sich ambitioniert. 2016 soll der Trace Gas Orbiter dem Ursprung des Methans auf den Grund gehen. 2 Jahre später will die ESA mit russischer Hilfe einen eigenen 1,2 Milliarden Euro teuren Rover starten. ExoMars. Missionsleiter Jorge Vago glaubt daran, diesmal sei man den Außerirdischen dicht auf den Fersen.
We want to go for the biosignatures.
Wir suchen nach Biosignaturen, also nach wirklichen Hinweisen für ausgestorbenes Leben, das vielleicht auf dem frühen Mars existierte. Damals, vor 4 Milliarden Jahren, dürfte der Mars ja der Erde geglichen haben, zu einer Zeit, als hier bei uns das Leben entstand. Und sollte es auf dem Mars tatsächlich noch heute Leben geben, werden wir sicherstellen, dass wir es finden.
But make sure if there's any life there today, you should also be able to see it.
Es gibt auch günstigere Wege, auf der Oberfläche des roten Planeten zu forschen. Für 2016 geplant ist die Mission InSight. Sie soll erstmals Daten über den Untergrund des Mars liefern. Für gerade 425 Millionen Dollar. Ernst Hauber glaubt trotzdem nicht, dass man ganz auf bewegliche Fahrzeuge verzichten kann. Er ist Teammitglied von Europas ExoMars-Mission. Die hat als wichtigstes Instrument einen Bohrer an Bord, der erstmals bis zu 2 Meter tief im Marsboden nach organischen Molekülen fahnden soll. Wo genau wollen die Forscher entscheiden, wenn sie die Umgebung nach der Landung in Augenschein genommen haben.
Wenn sie auf der Suche nach Sedimenten sind, nach geschichteten Ablagerungen und nach Lebensspuren suchen wollen, dann brauchen sie eine Mission, die mobil ist. Da können sie nicht irgendwo landen und hoffen, dass das der richtige Ort ist.
So kann man argumentieren. Doch dem Außenseiter in der Mars-Szene, Giovanni Leone, erscheint es unehrlich, auf dem heutigen Stand der Forschung die teuren Missionen weiter mit der Suche nach Wasser und Leben zu begründen.
Money makes Mars wet or dry.
Das Geld macht den Mars nass und trocken. Ich fürchte wirklich, die ganze Geschichte mit dem Wasser und dem möglichen Leben war einfach der bequemste Weg, Geld für die Missionen zu bekommen. Ich denke, wir sollten so nicht weitermachen.
But I don't think that this is the way we have to carry on.
Planetenforscher Harald Hiesinger aus Münster wünscht sich ebenfalls mehr Ehrlichkeit für bislang weniger gut beleuchtete Aspekte des roten Planeten.
Ich meine, Mars hat tausend andere Prozesse, die mindestens so spannend sind wie das Wasser.
Vom Mars, seinen Vulkanen, Einschlagskratern und Klimazyklen lässt sich immerhin auch etwas über die Erde lernen. Dazu ist die Marsforschung ein innovatives Geschäft. Hier können Ingenieure viel Neues entwickeln, von riesigen Fallschirmen bis hin zu hochautomatisierten Laborgeräten. Nur lässt sich das schwerer vermitteln. So klammern sich auch die Forscher weiter an einen einst nassen, belebten Mars. Eine Hoffnung, die die kommenden hochgerüsteten Rover nur allzu leicht enttäuschen könnten.
Entweder ist das ein weiterer Punkt auf dem Weg nach oben. Man sagt, wir suchen weiter nach Biologie auf dem Mars und machen das. Und wenn aber wieder nichts rauskommt, dann kann das auch einen gegenteiligen Effekt haben. So, okay, ja, mit Mars, okay, war ja ganz nett, da kann man ganz gut hin, da hätte was sein können, ist aber nicht durch.
Rot und Tod. Was Neues vom Mars? Von Karl Urban. Es sprachen Karim Scherif und Robert Frank. Ton Peter Seifert. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2015.